Okay, schönen guten Abend zusammen. Der eine oder andere hat es schon bemerkt. Wer war denn vorher in meinem Vortrag um 14.20 Uhr? Okay, doch ein paar. Das heißt, wir werden ein paar Sachen sehen, die wir dort schon angefangen haben. Mein PowerPoint, ich lasse es so, ich denke, es ist groß genug, weil es scheint alles zu funktionieren. Ja, ich habe nichts gemacht in der Zwischenzeit. Nur zwei Cola getrunken und ein bisschen gequatscht. Ja, es funktioniert ja noch alles. Sobald ich jedoch auf Slideshow drücke, kommt hier PowerPoint has stopped working. So, also ich habe nicht herausgefunden, woran das jetzt liegt. Deswegen lasse ich es einfach mal so. Jetzt muss ich es natürlich nochmal starten, weil es mir jetzt abgestürzt ist. Es liegt auf jeden Fall nicht an der Präsentation. Die andere geht jetzt auch nicht mehr. Vielleicht hat sich irgendein Java-Entwickler in mein System gehackt, also keine Ahnung. Okay, also machen wir es halt so, dann habt ihr auch schon eine kleine Vorschau links, ja, was ich als nächstes sagen werde und ihr könnt euch dann vielleicht besser konzentrieren. Okay, entwickeln von Windows Phone Apps werden wir uns jetzt anschauen, Unternehmens-Apps, das heißt, wir schauen so typische Datenszenarien an und werden dann am Schluss, werde ich noch ein paar Worte verlieren, wie man diese Apps jetzt deployen kann und den Mitarbeitern bereitstellen kann. Ganz kurz zu mir, Thomas Huber, arbeite in Basel bei der Trivades und mache hauptsächlich so XAML-UI-Stuff. Könnt ihr dann nochmal lesen, wenn ihr die Slides runterladet. Mein Phone-CV, ja, habe ich hier mal mit aufgenommen, so mein Lebenslauf in Handys gesehen. 2000 habe ich angefangen, damals Nokia 3210, das absolute Killer-Handy, wer hat es gehabt? Oh ja, doch einige, ja. Es gab nicht so viele wirkliche Alternativen. Dann kam das Nokia 7650 raus, das habe ich 2002 mir geholt. Das hatte ein Wahnsinns-Feature und zwar, das Handy war das erste Handy, mit dem man richtig gute Fotos machen konnte. Damals mit 640 x 480 Pixel Auflösung, VGA, und haben alle gedacht, wow, was kann noch kommen, ja. Heute sehe ich ja einen in der ersten Reihe mit 41 Megapixel auf dem Handy. Okay, hätte man damals auch nicht gedacht. Dann hatte ich ein HTC Dual Touch, Sony Ericsson, 2009 noch ein anderes Handy, was ich nicht erwähnen will. 2010 hatte ich dann Samsung Omnia 7. War eigentlich recht gut. Ich habe dort ein paar Apps gemacht und dann wollte ich die auch noch auf Android bereitstellen. Dann bin ich umgestiegen auf den Samsung Galaxy S2. Und bin dann 2012, da ich mein Samsung Omnia 7 nicht auf Windows Phone 8 updaten konnte, habe ich mir dann Nokia Lumia 920 geholt, mit dem ich jetzt schon wieder total hinten dran bin, weil es ja jetzt schon das 1020 mit super Kamera gibt, aber momentan ist der Preis noch ein bisschen zu hoch. Das 920 ist ganz schön gefallen, das heißt, wer das mal anschaut, es gibt es auf Amazon schon unter 300 Euro mittlerweile zum haben, von ursprünglich ohne Vertrag irgendwas zwischen 600, 700 Euro, wie auch das 1020 jetzt kostet. Wer hat hier drin ein Windows Phone? Ja, ich sehe 100% fast. Wer hat ein iPhone? Ja, auch noch mal ein paar Leute. Ja, da oben streckt auch noch einer in der Regie. Und wer hat ein Android? Oh ja. Sieht ziemlich, iPhone würde ich sagen, ist hinten und Android, Windows Phone, so ziemlich gleich. Gibt es noch jemand, der gar kein Smartphone hat, der noch so was Klassisches benutzt? Ja, was habt ihr? Nokia 3210 noch oder so? Okay, gibt es auch noch, ja. Ich kenne tatsächlich auch noch Leute, sogar Leute, die in größeren Firmen in der Geschäftsführung sitzen. Einer, der hat so ein Nokia 3310, ja, das er jetzt schon seit 13 Jahren mit sich rumschleppt. Dann sage ich, hey, hol dir doch mal ein Smartphone und so. Und er sagt, nee. Er braucht sowas nicht, er ist erreichbar tagsüber über sein Notebook und über das Telefon, über das Handy. Wer was will, ruft an und alles andere ist ihm zu viel. Und interessant, man kriegt sein Zeug so auch noch geregelt. Das heißt, wenn man mal schaut, wie man so ein Telefon benutzt, oftmals schaut man dann mal kurz ins Facebook, man schaut in seine Mails rein, freut sich, wenn wieder was reinkommt, ja, oh, wieder was geschrieben, schnell in WhatsApp und so. Ziemlich viel Spielerei, wo man dann eigentlich viel Zeit drauf geht. Aber man kann natürlich auch coole Sachen machen, mit dem Windows Phone Fotos aufnehmen, dann sind sie direkt auf SkyDrive, ich kann sie dann auf meinem Rechner anschauen. Und vorgestern habe ich gesehen, oder gestern, dass die neue Xbox das auch haben wird, SkyDrive, das ist noch cool. Dann kann ich meine Bilder direkt dort hochladen. Das war ein Nachteil, was ich jetzt beim Android gesehen habe. Da gibt es zwar SkyDrive dafür, aber diesen automatischen Upload kann ich nicht einstellen, ja, was beim Windows Phone geht. Ist vielleicht auch ein bisschen Absicht gewesen von Microsoft, damit wir immer noch ein extra Feature haben auf dem Windows Phone. Okay, was mag ich erzählen? Windows Phone 8, Überblick, kleinen Überblick, was sich geändert hat. Dann erstellen wir eine App mit einer Portable Library, wie wir sie in der Session vorher schon gemacht haben. Und am Schluss noch kurz die Deployment-Möglichkeiten. Windows Phone 8, ich habe ein Portal, dev.windowsphone.com, wo ich mich registrieren kann, um Apps in den Windows Store zu stellen. Zum Entwickeln brauche ich allerdings keinen Account, das heißt, ich kann Visual Studio verwenden und kann einfach dort loslegen. Wer hat schon Apps in den Store gestellt? Ja, doch, schon ein paar Leute, ja. Und Windows Phone 8 auch schon? Gibt es schon Windows Phone 8 Entwickler hier drin? Ja, da sehe ich nur 3 von 500 Teilnehmern. Okay, also gut, Windows Phone 8 hat sich also einiges geändert. Neu ist jetzt ganz brandaktuell, vor ein paar Tagen hat Microsoft es rausgelassen, mit einem Account für Windows Phone, für das Developer-Portal, kann ich jetzt auch Windows Store-Apps entwickeln. Vorher musste ich für beide Sachen einen Account erstellen. Und der kostet momentan $19, das heißt, das ist nicht die Rede wert. Das kann ich dann vielleicht durch meine App wieder reinholen. Was es auch noch gibt, es gibt Unternehmensaccounts, wo ich auch dort mich registrieren kann. Da habe ich dann die Möglichkeit, dass ich meine Apps an dem Store vorbei direkt meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle über ein sogenanntes Sideloading. Da kommen wir nachher dazu, was es da für Möglichkeiten hat. Okay, was hat sich in Windows Phone 8 eigentlich geändert? Wir haben jetzt Apps mit XAML C# wie vorher, aber wir können auch mit C++ entwickeln, native Apps schreiben und wir können auch mit HTML JavaScript entwickeln, wie für Windows Store Apps. Allerdings, HTML JavaScript ist ein bisschen gefaked. Es gibt zwar eine Vorlage HTML5, aber wenn ich dann ein Projekt erstelle, dann sehe ich, das ist ganz normal XAML C# und es wird einfach ein Webbrowser-Control verwendet, wo ich dann ein bisschen HTML machen kann. Das heißt, ich habe keine native HTML-JavaScript-Entwicklung, wie es bei Windows Store Apps der Fall ist. Windows Phone 7 Apps laufen nach wie vor, das heißt, die sind kompatibel. Microsoft hat die in der Cloud alle neu kompiliert, damit sie die Features von Windows 8 besser ausnutzen, bessere Performance haben. Und das Ganze, was jetzt neu ist, baut auf der Windows Phone Runtime auf, oder kurz WinPRT. Das ist eine native Laufzeitumgebung oder native API, die in COM programmiert ist und ihre ganzen Member mit .NET-Metadaten bereitstellt. Das heißt, das zeige ich mal an, zeige ich euch nachher kurz, wie das funktioniert. Noch ein paar Worte dazu. Phone-spezifische Klassen sind bei dieser Windows Phone Runtime drin, aber sie ist gesehen eine Untermenge von der Windows Runtime, also die in Windows Store Apps zum Einsatz kommt. Das heißt, baue ich eine Tablet ab unter Windows 8, verwende ich diese Windows Runtime, baue ich eine Windows Phone Applikation, habe ich die Windows Phone Runtime. Wenn ich jetzt mit C# entwickle, habe ich unter Windows 8 zusätzlich zur Windows Runtime noch das .NET for Windows Store Apps. Bei Windows Phone habe ich zusätzlich zur Windows Phone Runtime noch das .NET für Windows Phone. Okay, das Ganze besteht aus nativem Code und .NET-Metadaten. Diese Metadaten könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Lust und Laune habt. Die liegen auf eurem Rechner im Verzeichnis Program Files, Windows Phone Kits 8.0, Windows 8 Metadata und sind gespeichert in der sogenannten WinMD-Datei. Da es .NET-Metadaten sind, kann ich das Ganze hier einfach mal mit Visual Studio 2012, Command Prompt, den Intermediate Language Disassembler starten und ich sage hier einfach mal File Open, paste ja den Pfad rein. Ups, mache ich ihn hier oben. Ah, ich bin sogar schon drin, ne? Liegt daran, weil ich es gestern schon probiert habe. Finde hier die Windows WinMD-File, das File, drücke Open und sehe jetzt die ganzen Klassen und so weiter, die da drin sind. Ich mache ja mal die Font auf was anderes, ja, 26, klingt gut, und mache das Fenster ein bisschen größer. Und jetzt sehe ich ja die Namespaces, die hier quasi nativ implementiert sind für Windows Phone. Die starten alle mit Windows und diejenigen, die Windows.phone haben, sind dann Phone-spezifische Namespaces, die hier verfügbar sind. Und ihr seht, hier unten gibt es zum Beispiel Windows Storage, da weiß ich aus den Windows Store Apps, das ist der Namespace, um Daten lokal abzuspeichern. Und hier finde ich auch die ganzen Streams und so weiter drin. ein Storage-File und so weiter und so fort. Das heißt, die Sachen sind alle exakt gleich wie in einer Windows Store App. Okay. Ja, jetzt habe ich aus Versehen F5 gedrückt. Öffnen wir es nochmal kurz. Macht der Gewohnheit. Okay, was haben wir noch? Wir haben verschiedene Auflösungen. Auf dem Slide wäre jetzt eine Animation, das ist ein bisschen hässlich. Wir haben verschiedene Auflösungen. Unter Windows Phone 7 hatten wir nur die 800x480 White VGA Auflösung. Und in Windows Phone 8 gibt es jetzt neue Auflösungen, nämlich da gibt es die 1280x720 oder 720p. Die wird unter anderem vom HTC 8X Windows Phone verwendet. Das Nokia Lumia 920 oder auch 1020 verwendet 1280x768. Das heißt, wenn ich meine Apps entwickle und ich habe da Bilder drin, muss ich mir vielleicht ein paar Überlegungen machen. Betriebssystem übernimmt zwar für mich die Skalierung, das heißt, es prüft automatisch, was groß, was klein ist und skaliert es entsprechend, aber ich sollte eigentlich prinzipiell meine Bitmaps für die größte Auflösung machen, das heißt 1280x768, und dann werden die automatisch für die anderen Auflösungen runterskaliert, damit die scharf sind. Vektorgrafiken kann ich ganz normal für 800x480 bauen. Was es jetzt gibt, es gibt eine Klasse, falls ich jetzt meine Grafiken beispielsweise vom Webserver runterlade, wenn ich so eine Foto-App habe, gibt es eine Klasse Display Properties, wo ich automatisch prüfen kann, wie die Skalierung aussieht. Ich kann auch in meinen Projekteigenschaften prüfen oder festlegen, was für Skalierung ich unterstütze. Ich mache hier einfach mal ein neues Windows Phone Projekt. Fertig ist 2014, L13. Soweit sind wir noch nicht. Ja, vorher waren wir bei 2012. Und wähle hier den entsprechenden Folder aus in meiner Präsentation. Demos, live, okay. Speichere das da rein. Und ich habe jetzt, wenn ich hier in die Properties, wenn ich die aufmache, gibt es hier ein App-Manifest-File. Und da sehe ich jetzt, da gibt es verschiedene Einstellungen für White VGA, White XGA und 720p. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einen Haken rausnehmen. Dann haben automatisch diese Phones nicht mehr die Möglichkeit, meine App zu installieren. Aus welchem Grund auch immer ich das machen möchte, vielleicht habe ich spezifische, pixelspezifische Sachen programmiert, damit ich Auflösungen ausschließen möchte, um zum Beispiel pro Auflösung auch eine App zu bauen. Könnte ich ja auch machen. Ich mache das wieder rein. Ich kann auch im Code hingehen und kann zum Beispiel in meiner Mainpage kann ich sagen, okay, ich verwende diese Klasse Display Properties und die hat die Property Resolution Scale und da kann ich dann in einem If-Statement einfach prüfen, if Resolution Scale ist gleich Scale 100%, ja, dann weiß ich, das ist die 800x480. Ich kann es auch prüfen auf Scale 140. Das ist für Windows Store Apps, da jetzt die Windows Phone Runtime und die Windows Runtime identische Sachen verwenden, habe ich hier jetzt einen Wert für Windows Store Apps. Scale 150 steht hier im Tooltip Windows Phone Only und da steht hinten auch dran, dass es auf 1280x720 matcht. Das heißt, damit kann ich die Auflösung prüfen und ich habe noch Scale 160, steht auch Windows Phone Only, das ist dann die 1280x768, die ich hier prüfen kann. Und dann gibt es noch die größere Skalierung, Scale 180, das ist die, wo bei Windows Store Apps ab Full HD 1920 verwendet wird. Und dann kann ich hier drin das ja prüfen und kann dann hier meine Images von irgendeinem Webserver oder so laden in der entsprechenden Skalierung. Okay. Windows Phone 8 Update 3 ist das nächste größere Update für Windows Phone 8. Da wird Microsoft eine weitere Auflösung hinzubringen, nämlich Full HD, 1920x1080 und das neue Nokia Lumia. Falls ihr hinten noch nicht am Microsoft-Stand wart, dort seht ihr schon dieses, es ist weder Phone noch Tablet, ja, man bezeichnet es als Phablet. Dieses Phablet hat diese Auflösung und ich habe hier einen Screenshot davon. Was man jetzt sieht, es wird dann eine komplett weitere Teilspalte hinzugefügt. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten, dann meinen Screen noch anzuordnen und einfach mehr Platz. Diese weitere Teilspalte bekomme ich, sobald ich eine Auflösung oder eine Diagonale von 5 Zoll habe. darüber. Darunter bekomme ich das Ganze noch nicht. Das heißt, wenn ich ein Handy mit 4,5 Zoll habe und Full-HD-Auflösung, habe ich noch nicht die zusätzliche Teilspalte. Neu auch, dass Qualcomms Snapdragon 800 Prozessor unterstützt wird, momentan State-of-the-Art Prozessor, der so ziemlich am meisten Power hat. Okay, das grob zum Überblick. Halt mal fest, wir haben nicht mehr wie in Windows Phone 7 Silverlight und XNE zum Entwickeln von Apps, sondern wir haben jetzt das .NET for Windows Store Apps und die Windows Phone Runtime, die nativ ist, die es eben jetzt auch erlaubt, viele Features in C++ zu verwenden. Okay, kommen wir zu einer App erstellen. Typisches Business-Szenario, ich habe irgendwo eine Datenbank, ein Business-Layer da drauf, irgendwelche Services, die mir die Daten aus dieser Datenbank bereitstellen und ich habe eine WPF-Applikation, vielleicht eine Windows Store-App habe ich schon und ich habe einen Windows Phone-Client, der auch auf diese Services zugreifen soll. Und Punkt, 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 ja, ihr erinnert euch an mein Handy von 2009, vielleicht habe ich noch sowas im Einsatz oder ein Android-Phone, was dann eben die Daten anzeigt oder ein iPad oder sonst was. Wir schauen uns das Ganze mal an, clientseitig. Ich habe angefangen, dachte, ich mache eine Demo, wo ich dann mit Web-APIs und REST-Service baue und so und habe dann festgestellt, ich brauche in der Demo viel mehr Zeit, um das ganze Backend zu bauen und das ist ja in der Praxis eigentlich auch so. Das heißt, ein Service-orientiertes Backend zu bauen, braucht viel mehr Zeit, als nachher den eigentlichen Client noch oben drauf zu setzen. Und ich habe dann festgestellt, der Windows Phone Emulator ist eine eigene virtuelle Maschine. Das heißt, wenn ich lokal auf meinem Rechner den IIS installiere und dann unter Localhost einen Service installiere, dann erkennt der Windows-Emulator diesen Service nicht, weil ich alles über IPs machen muss, weil er komplett auf einem anderen Rechner quasi sitzt. Das heißt, dann muss ich mir einen Loopback-Adapter installieren, damit ich lokal eine IP-Adresse habe, damit dieser Windows-Phone-Emulator dann auf diese IP zugreifen kann. Und dann dachte ich, es wird alles ein bisschen komplizierter, als es sein muss, ja? Und die vorher bei mir in der Session waren, die haben ja schon das Prinzip von einem Data Provider gesehen. Das machen wir auch hier. Unsere Windows Phone App wird einen Data Provider erhalten, der dann auf die Services zugreift. Und da dieser Data Provider die komplette Logik kapselt, um den Service aufzurufen, kann ich den Service unten dran quasi einfach ausschalten und wegnehmen. Ja, jetzt kommt hier meine Animation. Schwupp. So mache ich das dann. Ich tausche das Ganze einfach aus und habe einfach in dem Fall in meinem Beispiel ein Local Storage. Clientseitig ist alles gleich, das heißt, wir können uns darauf konzentrieren, wie es aussieht. Okay, Business Apps, typische Szenarien, Daten anzeigen, bearbeiten und so weiter, abspeichern, validieren von Benutzereingaben und MVVM-Pattern ist auch Standard of the Art, was man heute einsetzt. Und die kleine Applikation, die wir jetzt mal so anreißen werden, navigiert über zwei Seiten, ja. Ein Speaker-Editor, da ist der Sascha Corti, der Ken und ich sind da drin und dann haben wir eine Detail-Page und wir schauen uns mal an, wie man mit MVVM und so einem Data-Provider das Ganze machen kann, damit es funktioniert. Und damit switchen wir rein in den Code und schauen ein bisschen Windows Phone 8 Code mit MVVM und Portable Libraries an. Okay. Ich switche in Visual Studio, meine App habe ich schon erstellt vorher, den Code hier schmeiße ich wieder raus, den ich hier gemacht habe und ich füge hier ein Existing Project hinzu, nämlich Trivalis Tech Days Portable. Da habe ich schon so ein paar MVVM-Sachen gemacht. Diejenigen, die vorher in der Session waren, die kennen daraus schon ein bisschen was. Unter anderem habe ich eine Basisklasse Observable, die das iNotify Property Changed Interface implementiert, was dann quasi lediglich dieses Event definiert. Ich habe darin eine OnPropertyChanged-Methode, um das Event auszulösen. Und ich habe eine SetProperty-Methode, was mir es in Subklassen erlaubt, diese Methode aufzurufen mit einem Field und einem neuen Wert. Und die löst dann intern auch das OnPropertyChanged-Event aus. Schauen wir eine Subklasse an. Das ist hier die Speaker-Klasse. Die erbt davon, hat eine Speaker-ID, Vorname, Nachname, Foto. Und ich kann jetzt in den Property-Settern einfach diese Set-Property-Methode aus der Basisklasse aufrufen, um das Event-Property-Changed auszulösen. Was habe ich hier noch? Ich habe einen Delegate-Command, auch das haben wir in der vorigen Session alles erstellt. I-Command-Implementierung, wo zwei Delegates entgegennimmt, damit ich das in meinem View-Model verwenden kann. Okay. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Interface definiert als Speaker Data Provider, ja, damit ich hier in dieser Portable Library meinen Data Provider definieren kann mit den Methoden Delete, Get Speaker Async und Save Speaker Async, damit ich hier ein bisschen was habe. Okay, legen wir los. Unsere Mainpage in meiner Phone-App. Ich gehe herum und passe einfach mal kurz den Titel an. Schreibe hier einfach einen Speaker-Editor und mache in diesem Grid drin, was hier standardmäßig als Inhalt definiert ist, mache ich eine Listbox rein, wo ich die Speaker anzeige und ein paar Buttons. Das heißt, ich definiere hier Row-Definitions, die erste Row-Definitions für die Listbox, die zweite Row-Definition mit einer Höhe Auto für die Buttons. Ich packe hier die Listbox rein in die erste, in die zweite mache ich ein Stack-Panel, orientiere das horizontal und mache hier einen Button rein, Content Add, Delete und Edit. Stack Panel wandert noch in Grid Row 1. Okay, dann habe ich die Buttons jetzt da unten drin, wie ich sie haben möchte. Okay, das passt soweit. Und programmiere jetzt mein View Model. Ich habe hier diese Portable Library, das heißt, ich generiere dort drin eine Klasse Main View Model. Die Portable Library hat den Vorteil, dass ich dieses ViewModel nachher wiederverwenden kann in der Windows Store App oder in der WPF-Applikation und vieles wiedersehe dort drin. Okay, ich mache die Klasse Public, leite ja auch von Observable ab und mache hier eine Property Observable Collection von Speaker. Nenne die Property einfach mal Speakers, getPrivateSet. Im Konstruktor initialisiere ich das und habe das Ganze soweit schon drin. Ich mag jetzt noch eine weitere Property haben, Selected Speaker, und da sage ich einfach Get, oder ihr habt es vorher schon gelernt, ohne ReSharper, die schnellste Möglichkeit, um eine Property zu machen, ist das private Feld, Control R, E, Enter, Enter. Okay, dann habe ich das drin, Selected Speaker, und ich rufe ja auch aus der Basisklasse diese SetProperty-Methode auf, RefSelectedSpeaker, und übergebe da den eigentlichen Value. Okay, soweit so gut. Was mag ich noch hier drin haben? Ich mache mal eine Methode VoidLoad, die ich hier reinpacke, und da sage ich jetzt einfach mal SpeakersAdd und ich füge mal einen Speaker hinzu, First Name, Sascha, Last Name, Corti. Okay, habe ja den Sascha hinzugefügt und mein ViewModel für die Mainpage ist soweit schon relativ parat, noch nicht so viel drin, aber ganz okay. Ich gehe in die Mainpage rein, da ist ein bisschen Sample Code, um eine Application Bar zu initialisieren, den schmeiße ich raus. Ich mache eine Instanzvariable MainViewModel, habe meine Portable Library noch nicht referenziert. Das mache ich geschwind. Okay. VM, okay, ich sage VM, New Main View Model. Data Context, da schmeiße ich das rein. Und ich überschreibe noch on Navigated To und rufe dort drin auf meinem View Model die Load-Methode auf, um diese Daten zu laden. Starten wir das Ganze mal, mal schauen, ja, es kann noch nichts passieren, mal schauen, ob was passiert. Ja, der Emulator startet, jetzt hätte ich fast Simulator gesagt, ja. Kennt ihr den Unterschied? Der Simulator ist unter Windows Store Apps verwendet, der nutzt mein Betriebssystem mit Remote Desktop und simuliert quasi nur was. Der Emulator, der ist wie ein eigenständiger Rechner und er emuliert wirklich das System komplett. Und der andere, der Simulator, macht nur Remote Desktop in dem Fall. Okay, alles da, die Daten noch nicht. Ich muss natürlich in meiner XAML-Datei noch die Data Bindings machen. Listbox, Item Source ist gleich Binding Speaker. Speakers habe ich es genannt. Selected, nicht Index, sondern Selected Item ist gleich Binding. Und ich binde mich an die Selected Speaker Property Mode Two-Way, dass das auch wieder zurückgeschrieben wird. Okay. Und ich muss noch definieren, wie so ein Speaker aussieht. Das mache ich über das Item-Template. Da packe ich ein Stack-Panel rein, mache ja Textblock, Text und binde mich an die First-Name-Property von diesem Speaker. Font-Size setze ich hier mal auf 50. Ja, ist vielleicht ein bisschen optimistisch, nehmen wir 40. Noch ein Textblock, Last-Name setze ich auf 30. Und damit sollte ich das schon mal sehen. Ich drücke die F5-Taste, start nochmal. Okay, der Sascha ist da. Alles klar, so weit, so gut. Jetzt, typischerweise, Add-Delete-Edit-Funktionalität, bauen wir das Add rein. Wie mache ich das im ViewModel? Ein Command, genau. Ich brauche ein Command, Delegate-Command-Klasse habe ich schon. Das heißt, ich kann jetzt hier in meinem Main-ViewModel, kann ich jetzt hier einfach eine Property machen. Delegate-Command, Command, das ist das Add-Command. Okay, brauche hier noch ein Using. Und ich kopiere das gerade, schreibe hier auch noch Delete-Command und Edit-Command und kann jetzt im Konstruktor das initialisieren. Add-Command gleich New Delegate-Command, OnAddExecute, OnAddCanExecute. Kopiere das auch für die anderen zwei Varianten, für Delete und Edit. Delete und Edit und hier noch Edit. Okay, jetzt kann ich die ganzen Delegates erstellen. Control Punkt Enter. Okay, nochmal sage ich es nicht. So, jetzt habe ich die ganzen Methoden hier drin. Für die Commands und OnAddExecute kann ich jetzt einfach mal hingehen und stehe jetzt schon vor dem kleinen Problem, dass ich jetzt eigentlich zu einer Detailseite wechseln möchte. Ich lasse es einfach mal, OnAddCanExecute, ich lasse es mal leer, OnAddCanExecute, sage ich Return True, OnDeleteCanExecute, da könnte ich jetzt prüfen, ob Return Selected Speaker Property habe ich hier ja. Wenn die ungleich null ist, dann kann er es löschen. Und das Gleiche beim Editieren, wenn das Ganze ungleich null ist, dann kann er das entsprechend löschen. Damit jetzt diese Methoden aufgerufen werden, muss ich im Selected Speaker Event, im Setter, muss ich natürlich auf meinen, nicht Add, sondern Edit Command, das Can Execute Changed Event aufrufen und auf dem Delete Command ebenso. Delete Command, Raise Can Execute Changed. Okay. Und jetzt sollte das eigentlich schon tun. Ich starte das Ganze mal. Nee, natürlich nicht. Das Data Binding habe ich vorher nicht geschrieben. Schreiben wir das Data Binding noch kurz rein. Button, Command, Binding, Add Command. Und für die anderen zwei, Edit und Delete. Alright. Ihr seht, Delete, Edit, deaktiviert. Ja, ich wähle den Sascha aus und Delete, Edit, aktiviert über dieses Command. Natürlich die Implementierung, wenn ich draufklicke, landen wir dort drin. On Delete, Execute, habe ich noch nichts gemacht. Wir konzentrieren uns auf den Add-Button, dass wir das löschen können und so weiter, wissen wir ja auch. Okay, Add, Execute. Hier ist die spannende Geschichte, wie komme ich eigentlich zu meiner Detailseite, das heißt zur Speaker-Detail-Page, die ich erstellen möchte, weil ich jetzt in meiner Portable-Library in diesem View-Model drin bin. Und das schauen wir jetzt an. Und es funktioniert genau gleich für die, die vorher da waren, wie ein Data-Provider. Das heißt, ich gehe hin und sage hier in meinem ViewModel, dass ich hier einfach ein Interface im Konstruktor entgegennehme. Und ich habe hier das Interface schon gemacht. Ein Navigation Service, habe ich ein kleines Interface, Go Back und Navigate. Und ich kann jetzt hingehen in meinem Main ViewModel, ein Navigation Service, nenne es einfach mal Navi, muss ich nicht so viel schreiben, mache eine Klassenvariable hier, speichere das dort drin, Navi. Okay, und kann jetzt OnAddExecute kann ich jetzt einfach mit diesem Navigation Service, kann ich sagen, Navigate und ich navigiere zu einer URI. Ja, und da kann ich jetzt zu einer bestimmten Page hin navigieren, wo ich will, aus meinem View-Model raus. Und man sieht, das verwendet keinerlei UI, das heißt, es ist immer noch Unit-testbar. Bevor wir dahin navigieren, werde ich zunächst mal die Speaker-Page erstellen, das heißt, sage hier Add, New Item und definiere diese Page als Speaker-Page. Alright. Und schreibe hier drauf, Speaker Detail oder nur Detail. Okay, mache diesen Grid drin, hier ganz simpel, auch ein paar Zeilendefinitionen. Die untere Stern, ja, ich brauche noch ein paar mehr für die Labels. Und schreibe dann hier einfach mal rein, okay, Textblock, Text, Vorname, Font Size setze ich auf 30, kopiere das gerade, schreibe hier Nachname, mache eine Textbox rein, Grid Row 1, der ist dann in Grid Row 2 und noch eine Textbox. Text will ich nicht setzen, Grid Row 3 und ein Button. Save, Grid Row 4, okay, Vertical Alignment Bottom, damit der unten ist, okay. Das Bild schenke ich mir an der Stelle mal, sondern ich lasse es einfach so, ja, jetzt habe ich hier zum Vorname, Nachname das Ganze drin, ja, jetzt kann ich mir überlegen, wie komme ich jetzt hier hin, jetzt kann ich einfach in meinem Main View Model zu dieser Seite navigieren. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, was noch ein bisschen hässlich ist, was ich vorher noch machen möchte, ich habe hier load-speakers.add und da einfach einen Speaker erstellt. Ja. Ich habe ja gesagt, ich mache einen Data Provider und ich habe hier das Interface als Speaker Data Provider ja schon definiert. Das heißt, in meinem Main View Model kann ich jetzt auch hier einfach sagen, ich verlange hier als Parameter diesen Data Provider. Und somit habe ich das View Model auch wieder unabhängig von irgendwelchen Ladeaktionen für Daten und kann somit optimal Unit-Tests darauf programmieren. Ich speichere mir den erhaltenen Data-Provider auch in der Variablen und scroll kurz zu meiner Load-Methode und hier sage ich jetzt data-provider.getSpeakersAsync, ja, ist asynchron, das heißt, um die Speakers zu bekommen, was bekomme ich da? Eine Enumerable, oder ich sage einfach Speakers hier, muss ich hier das Await-Keyword einsetzen. Wer hat es schon verwendet? Await, Async? Ja, ein paar. Ist eigentlich recht interessant. Die Methode gibt mir einen Task zurück, den kann ich quasi, der läuft asynchron, da kann ich warten drauf. Und mit Await teile ich dem Compiler mit, hey, ruf den Code auf und sobald er fertig ist, generiere alles, was links davon steht und was dann kommt, in eine Callback-Methode. Das heißt, typischerweise, was ich in so einem Completed-Event-Händler drin habe, kann ich jetzt mit dem hier machen, und der Compiler baut es dann um in mehrere Callbacks. Tatsächlich macht er eine State-Maschine, aber zum Verständnis ist es eigentlich egal, wenn man sich das als Callbacks vorstellt. Damit der Compiler das überhaupt macht, muss ich ihm das explizit sagen, hey, in dieser Methode ist was, was du anpassen musst und dafür setze ich hier drauf das Async-Keyword. Jetzt weiß der Compiler Bescheid, ah, hier drin muss ich ein paar Callbacks bauen, wo Await steht. Jetzt habe ich die Speakers und ich gehe jetzt einfach hier hin und sage hier, for each war Speaker in Speakers und fügt die hier zu meiner Observable Collection hinzu. S, okay. Die Observable Collection, wenn ich das so mache, sollte vorher noch clearen, falls jemand die Load-Methode mehrmals aufruft. Okay, schauen wir uns noch das Add-Command an. Das werde ich auch gleich hier implementieren. Ah, da haben wir ja gar nichts zu tun. Da navigieren wir jetzt einfach quasi zu dieser Page hin. Okay. Jetzt geht es weiter, meine Speaker-Page habe ich hier schon, okay, die steht da, ich habe das implementiert und ich mache jetzt natürlich hier auch ein View-Model für diese Speaker-Page. Ich sage Add Class, Speaker, View, Model. Okay, speichere das ab, mache das Ganze auch public und sage hier Observable. Leite auch von meiner Basisklasse ab, die ich hier gemacht habe. Okay, was mache ich jetzt hier? Hier will ich eine Speaker-Property haben für den Speaker, den ich editiere. Ctrl-R-E, Enter, Enter. Okay, mache ich auch wieder. Set Property, Ref Speaker und der eigentliche Wert. Und ich werde dann noch ein Command hinzufügen, um das Ganze zu speichern. Public Speaker Model, View Model und mache hier eine Property, Delegate Command, Save Command. Okay. Einfügen, Save Command, initialisieren, New Delegate Command, On Save, Execute und On Save, Can Exec. Okay, da hat er den Predicate erstellt. Schauen wir nochmal. Jetzt, okay, vielleicht war ich einfach zu schnell. Can sage ich einfach immer Return True, habe ich keine Logik bis jetzt. Und On Save Execute, da will ich jetzt hingehen und diesen Speaker speichern. Ne? Das heißt, brauche ich hier auch wieder den iSpeaker Provider, Speaker Data Provider. Macht es genau gleich wie im anderen View-Model, speichere mir den in der Klassenvariable und kann jetzt hier beim Safen kann ich sagen, okay, Data Provider, Safe Speaker Async und ich füge jetzt hier diesen Speaker, den ich hier habe, noch hinzu. Okay, soweit, so gut. Und jetzt mag ich eigentlich, wenn der Benutzer diesen Save-Knopf oder das Save-Command ausführt, mag ich zurücknavigieren auf meine Main-Page. Und auch hier habe ich jetzt wieder das Interface, habe ich ja vorher schon gehabt, iNavigation Service, Navi, was wir im anderen View-Model schon hatten. Kann ich mir hier auch reinholen und abstrahiere das hier. Und kann jetzt hier nach dem Save kann ich sagen, Navi, go back. Okay? That's it. Jetzt müssen wir schauen auf dem Client, Speaker Page. Ich gehe mal hin, die Textboxen Vorname, sage ich hier Text, Binding First Name. Halt, ich habe eine Speaker Property, das heißt Speaker.First Name, Mode Two-Way. Und hier unten noch eine Textbox, Binding Speaker.Last Name, Mode Two-Way. Okay, mein Save-Button, da setze ich die Command-Property, Binding Save-Command. Okay, so far so good. Jetzt müsste ich alles da haben und jetzt muss ich aus meinem Main-View-Model eigentlich noch hingehen und das Ganze entsprechend aufrufen. Das heißt, ich gehe hin und rufe diese Speaker-Page in meinem Add-Command. Ja, nicht add command, sondern add execute. On add execute die Page auf, ja, Speaker Page, XAML, und ich übergebe hier als Parameter die Speaker ID. In dem Fall, wenn ich jetzt das immer machen würde und ihn dort abfrage, würde ich hier eine 0 übergeben, dann weiß ich mache ein add. Ja. Wenn ich nachher das edit command implementiere, könnte ich hier dann prüfen, hey, was mag ich hier überhaupt für einen Speaker editieren und kann dann so die ID übergeben. Ich schreibe einfach mal 0 rein, dass wir sehen dann, wie wir das abfragen können. Okay, und in meinem Speaker View Model, da würde ich jetzt zusätzlich auch noch eine Property machen, public async void load in Speaker ID. Okay, und jetzt könnte ich hier hingehen, if Speaker ID gleich 0, dann weiß ich hier, aha, das ist ein Insert und else ist es dann eben ein Update. Und else könnte ich dann hingehen und könnte ja sagen, wieder über meinen Data Provider, ja, machen wir die Zeile hier mal raus, könnte ich hier sagen, get speaker by ID, ja, und ich gebe diese Speaker ID dann an und lade das Ganze hier. In dem Fall, wir implementieren nur mal den Insert, ja, habe ich Speaker-ID gleich 0, dann kann ich meine Property einfach sagen, hey, ich weise hier einen neuen Speaker zu und dann wird der erstellt und anschließend kann ich das Ganze abspeichern. Okay, Speaker-Page, View-Model verwenden, Speaker-View-Model, VM, okay, instanziere das Ganze im Konstruktor, Speaker View Model. Jetzt brauche ich den Speaker Data Provider. Da habe ich schon einen implementiert. Das heißt, ich sage hier Add Existing Item, Speaker Data Provider. Der macht nichts anderes, als in den Local Storage reinzuspeichern, wie ich das vorher gesagt habe, in der Grafik. Und jetzt sieht man eigentlich, jetzt bin ich wieder komplett unabhängig. Ich könnte hier einen Data Provider angeben, der auf meinen Webservice zugreift, die irgendwelche Daten dummymäßig erstellt oder sonst was. Als zweiten Parameter muss ich den Navigation Service angeben und den habe ich in der Page in der Navigation Service Property. Allerdings stelle ich fest, wenn ich das so laufen lasse, dass dieser Navigation Service im Konstruktor noch null ist. Das heißt, ich überschreibe die onNavigateTo-Methode und initialisiere hier das Ganze mit diesem Navigation Service, der dann verfügbar ist. Okay, was ist noch faul? Speaker Data Provider, der best. Schauen wir mal kurz. Okay. Aha, ja klar. Jetzt fällt es mir ein. Den Navigation Service, da habe ich ja das Interface gemacht, ein Navigation Service hier. Aber dieser Navigation Service existiert schon bereits. Das heißt, damit ich hier das Interface implementieren kann, muss ich einen kleinen Wrapper machen. Und auch das können wir uns aus einem existierenden Projekt klauen. Wir nehmen hier einfach mal Final Phone App, damit wir uns das starten können, sparen können. Navigation Service Wrapper, fügt es ein, klickt es mal an. Jetzt seht ihr, hier habe ich das Interface implementiert und der nimmt im Konstruktor, kapselt einfach diesen Navigation Service und ruft dann auf dem Go Back und Navigate auf. Das heißt, jetzt kann ich in meinem Speaker View Model hier sagen, New Navigation Service Wrapper und kann dann diesen Navigation Service entsprechend angeben. Und jetzt fehlt mir hier noch ein Using. Ah, eine Klammer. Okay, und jetzt sollten auch die roten Linien weggehen. Genau, jetzt habe ich das Ganze. Ihr seht, es wird immer zwei Konstruktorparameter in einem View Model, sind nicht unüblich, es werden eigentlich immer mehr. Und ich kriege langsam Probleme, diese ganzen Referenzen zu handeln. Deswegen setzt man üblicherweise auch noch zusätzlich ein Dependency Injection Framework ein, wo ich dann sage, für dieses Interface verwende diese Klasse und für dieses Interface diese Klasse. Und dann sage ich nur noch zu diesem Framework, gib mir mein Speaker View Model und das Framework tut die ganzen Abhängigkeiten im Konstruktor quasi injecten. Deswegen Dependency Injection. Okay, in meinem Fall lasse ich es jetzt mal so. Ich gehe auch zurück auf die Main Page. Dort werde ich auch Probleme kriegen jetzt. Mein Main View Model sieht auch nicht mehr so aus. Ich muss das jetzt auch hier runterpacken. Mache das genau gleich. Paste es kurz hier. New Main View Model. Übergebe dieselben Parameter. Ja. Brauche auch den Data Provider und den Navigation Service Wrapper. Und ich setze es in den Data-Kontext, rufe die Load-Methode auf. Das habe ich hier, glaube ich, noch vergessen. Genau, hier auf dem View-Model rufe ich auch die Load-Methode auf, die die Speaker-ID entgegennimmt. Und die bekomme ich jetzt in diesem onNavigateTo, bekomme ich die, oder auf meiner Page, da gibt es einen Navigation-Kontext, Query-String, und da kann ich sagen, try get value, und hol mir den Parameter raus, Speaker-ID, und muss hier einen Out-String machen. Ich mache das mal kurz. String Speaker-ID. String schreibe ich hier dran. Out-Speaker-ID-String. Könnte es natürlich noch in den If-Block reinpacken. Und kann dann hier einfach sagen, ups, hier unten, int pass Speaker-ID-String. Und kann so jetzt mein View-Model mit der entsprechenden ID laden. Okay, ich würde hier noch eine Prüfung reinmachen, ob wirklich eine ID kommt und das dann mit try pass umwandeln. Und wenn eben keine kommt, ist es immer ein neuer. Alright. Schauen wir auf die Main-Page. Passt alles? Ich starte es mal. Mal schauen, ob es bildet. Ein Namespace fehlt noch. Portable Helper. Ja, Speaker Data Provider. Und Copier. Ah, das habe ich rausgeschmissen, da hat er wirklich recht. Den füge ich kurz dazu. Helper, Copier, okay. Bild das Ganze nochmal und dann passt auch wieder der Namespace. Die Phone-App kommt hoch, ich drücke auf Add, bin jetzt aus meinem View-Model zu dieser Detail-Seite navigiert, kann jetzt hier meinen Vorname eingeben, Shift-Page-Down war das, damit ich mein Keyword hier habe und kann hier Vorname, Nachname, tipp mal, drücke auf Save und Save-Command funktioniert noch nicht wie gewollt. Okay, schauen wir uns das an, vielleicht haben wir es auch noch nicht verbunden. Binding Save-Command, okay, das ist fein, gehen wir in unser View-Model und debuggen das Ganze, on-save-execute, speaker, save-async, machen wir jetzt mal async und awaiten das hier und machen wir hier mal einen Breakpoint. Und schauen wir auch mal, was hier in der Load-Methode reinkommt. Okay, ich sage add, bin in der Load-Methode, speaker-id gleich 0, perfekt, neuer Speaker wird erstellt. Schreibe meinen Namen rein, Thomas, drücke Save. Ja, und hier passiert nichts. Interessant. Save Command. Binding, Save Command, passt soweit. Aha, ja, ich sehe es, ja, wer sieht es auch? Das Grundlegende, ja, right, das Wichtigste habe ich natürlich vergessen, ja, wenn die View keine Connection zum View-Model hat, dann funktioniert nichts, ja. Die Load-Methode, das hat mich gerade gewundert, die hat funktioniert, aber die wird ja auch von der View direkt aufgerufen, aber den Data-Kontext haben wir vergessen. So, und jetzt nochmal das Ganze, Load-Methode, fein, ich schreibe hier meinen Namen rein und drücke auf den Save-Button. Data Provider speichert das Ganze, Navigation Go Back, Navigation Service, der Wrapper ruft den Navigation Service auf und wir navigieren zurück auf unsere Homepage und Thomas Huber ist da. Alles klar, ich drücke nochmal Add, speichere das Ganze, schreibe den Christoph rein, alles klar, speichere das Ganze, Data Provider schreibt es zurück. Okay. Ihr stoppt die Applikation. Mein Data Provider, den ich jetzt verwendet habe, hat es natürlich jetzt in einem lokalen Storage gespeichert, aber es könnte jetzt auch in der Cloud oder in meinem eigenen Unternehmensserver drin sein. Also recht simple Sache und man sieht, ich kann eigentlich hier recht einfach alle möglichen Sachen abbilden, Add, Insert, Delete, kann Daten darstellen und so weiter und so fort. Okay. Schauen wir uns noch was Interessantes an. Business Apps, typischerweise, wir wollen Daten validieren. Ja. Das heißt, zur Validierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir in XAML-Frameworks haben. Wir haben die Validierung mit Exceptions, wir haben Validierung mit IDataErrorInfo und wir haben eine Validierung mit INotifyDataErrorInfo. Wenn ich jetzt eine Portable Class Library verwende, wie ich es gemacht habe, dann sehe ich, dort steht mir zum Beispiel IDataErrorInfo nicht zur Verfügung, aber INotifyDataErrorInfo. Und das kann ich jetzt nutzen und kann das implementieren, dieses Interface. Und da gehen wir mal hin in unsere Portable Class Library und alles, was ich hier mache, ich mache eine neue Base Class, NotifyErrorObservable, mache die public und leite die von Observable ab. Und ich implementiere zusätzlich iNotifyDataErrorChanged. Nicht NotifyDataErrorChanged. Jetzt muss ich selber nochmal schauen. DataErrorInfo. Alright. Und das Interface ist eigentlich ziemlich einfach gestrickt. Es definiert eine GetErrors-Methode, die mir die Fehler für eine Property zurückgibt, in der Form von einer IEnumerable. Hat den großen Vorteil, dass ich für eine Property mehrere Fehler zurückgeben kann. Es gibt ja manchmal, dass sich bestimmte Properties in Zusammenhang mit anderen Properties irgendwelche Fehler sich ergeben und ich kann hier eine Liste zurückgeben. Dann gibt es die has-errors-Property, wo es zurückgibt, ob das Objekt in einem fehlerhaften Zustand ist. Und es gibt das error-changed-Event, was ich dann auslösen kann aus meiner Model- oder View-Model-Klasse, wodurch das Data-Binding automatisch get-errors prüft. Jetzt muss ich das Ganze implementieren und aufgrund der Zeit, da bescheiße ich jetzt doch ein bisschen, habe hier das Ganze implementiert. Vereinfacht gesagt, habe ich es so gemacht, ich habe mir ein Dictionary gemacht mit einem String und einer List of String, wo ich hier quasi einen Property-Name speichere und dann die zugehörigen Fehler. Und die getErrors-Methode implementiere ich implizit, dass sie per Default nicht sichtbar ist. Und ich mache hier eine abstrakte Methode rein, getErrors, wo dann in Subklassen überschrieben werden kann. Das heißt, meine Speaker-Klasse kann jetzt hingehen und kann jetzt hier einfach ein Override von dieser getErrors-Methode schreiben und ist fein. So, machen wir das Ganze. Ich überschreibe das, getErrors, und prüfe hier drin einfach, wenn der Property-Name leer ist, dann füge ich hier ein Error dazu. Und da habe ich wohl vergessen, das Ganze protected zu machen. Ne, es ist protected. Ah, ich muss es noch ableiten von Notify Error Observable. Okay, jetzt ist es fein. Alles, was ich noch machen muss in der First Name Property, löse ich hier on Errors Changed aus. Kann das so schreiben und bin jetzt gut bedient damit. Damit das Ganze jetzt angezeigt wird auf meiner Speaker Page, muss ich jetzt hingehen und auf meinem Data Binding, machen wir das kurz. Binding, Speaker First Name, Mode to Name. Validates on Notify Data Error setze ich auf True. Ich setze Notify on Validation Error auch auf True. Und wenn das der Fall ist, kann ich auf dem Element oder auf höheren Elementen das Binding Validation Error Event installieren. Und darin, ich gebe der Textbox hier kurz einen Namen, dann ist es ein bisschen einfacher. Darin kann ich jetzt über die Event Args prüfen, eAction. Wenn jetzt ein Validation Error hinzugefügt wird, ja, dann sage ich hier auf der Textbox einfach mal Background New Solid Color Brush Color Red. Okay, und ansonsten im Else-Block sage ich hier Color White Colors. So. Okay, feine Sache. Und probieren wir mal, ob es funktioniert. Das wäre eigentlich jetzt der Weg, wie ich das Ganze machen muss. Ich sage hier nochmal Add. Ja, es ist leer, ich tippe was. Sobald ich die Textbox verlasse, wird sie weiß dargestellt. Gehe ich nochmal zurück, verlasse die ganze, wird sie rot dargestellt. Und jetzt könnte ich theoretisch auch in OnCanExecuteSafe Event Handler könnte ich prüfen, ob mein Speaker has errors true ist und aktiviere und deaktiviere dann den Save-Button. Okay, aber ich denke, das könnt ihr vorstellen. Diesmal drücke ich nicht F5, sondern Arrow Down. Okay, was gibt es noch für Business-Apps? Windows Phone Toolkit enthält wichtige Controls, Date Picker, Autocomplete Box, Kontextmenü und so weiter. Download via NuGet könnt ihr machen. Alternativ könnt ihr den Source Code auch euch anschauen. Des Weiteren gibt es eine SQLite-Datenbank, die ich lokal nutzen kann, um Sachen abzuspeichern. Ich habe es jetzt manuell gemacht. Da gibt es auch Szenarien, um das Ganze dann mit einem Backend wieder zu synchronisieren. Es gibt von Microsoft ein SharePoint-SDK, wo ihr dann Applikationen entwickeln könnt, die sich authentifizieren und mit SharePoint verbinden und so weiter und so fort. Kommen wir noch kurz zum Schluss zu den Deployment-Möglichkeiten, die es hier gibt. Also aus Entwicklersicht haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Es gibt hier und da an der Stelle zum Beispiel Update-Source-Trigger, damit die Validierung sofort feuert, muss ich noch ein bisschen was implementieren. Aber es ist ziemlich mächtig, um coole Apps zu bauen. Deployment via Windows Store, ja, das wollen wir als Unternehmen meistens nicht, wenn wir Business-Applikationen entwickeln. Von Microsoft gibt es Tools Windows Intune oder SSCM, steht für System Center Configuration Manager, gab es heute auch schon Vorträge und ich glaube, auf der Agenda habe ich morgen auch noch was dazu gesehen. Beides sind Verwaltungstools, Windows Intune ist Cloud-basiert, wo ich meine ganzen Geräte, nicht nur Windows Phone, sondern auch iOS, Android, managen kann über das Ganze. Oder ich wähle die dritte Variante, ich kann also über Windows Intune das deployen, als Company-App. Und das ist eigentlich cool, da kann ich Apps direkt meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und das Vorgehen erzähle ich euch noch kurz. Es ist eigentlich ziemlich trivial, aber eben nur eigentlich, wenn man es einmal durchgespielt haben. Und ich habe hier die Schritte einfach mal auf meine Slides draufgepackt, falls ihr das runterlädt. Ihr geht unter devwindowsphone.com. Dort könnt ihr einen Account anlegen für Individuals, falls ihr Bock habt, so ein paar Consumer-Apps zu bauen, oder für Companies, falls ihr Bock habt, Consumer-Apps zu bauen und Apps, die nur für eure Mitarbeiter bestimmt sind. Erstellt also dort einen Unternehmensaccount, kostet euch $99. Und dann bekommt ihr in den Account-Infos, seht ihr dort eine Symantec-ID. Und Symantec ist der exklusive Anbieter von Microsoft oder für Microsoft, der Windows Phone Enterprise Apps zertifiziert. Diese Symantec-ID, die ihr dort bekommt, nehmt ihr und geht auf die Seite, die dort im mittleren Punkt steht, Enterprise-Zertifikat von Symantec erwerben, geht dort drauf, gebt die ID ein, eure E-Mail-Adresse, mit der ihr euch unter Windows im Windows Store authentifiziert habt. Und dann könnt ihr dort ein Zertifikat kaufen für $299. Okay? Wenn ihr dieses Zertifikat habt, exportiert ihr es als PFX, lokal auf eurem Rechner zum Beispiel. Dann habt ihr eine PFX-Datei, wo dieses Zertifikat enthalten ist. Diese PFX-Datei verwendet ihr, um ein Application Enrollment Token zu erstellen. Da gibt es ein Tool, das heißt AET-Generator. Und ich habe den Pfad hier mal reingemacht. Der spuckt den AETX-File aus. Und dann bereitet ihr eure Windows Phone App vor. Das heißt, alles, was ihr machen müsst, steht ganz unten. Die Managed Assemblies in euer XAP, das ist das Package, müsst ihr nativ kompilieren. Und ihr müsst diese XAP-Datei mit diesem Enterprise-Zertifikat zertifizieren. Und dann seid ihr schon fertig. Jetzt könnt ihr dieses AETX-File, was ihr von oben habt, und die XAP-Datei mit eurer Windows Phone-Applikation könnt ihr an euren Benutzer schicken. Der Benutzer klickt auf die AETX-Datei. Dadurch wird sein Phone, wird gefragt, hey, möchten Sie den Firmenaccount hinzufügen? Sein Phone wird mit eurer Publisher-ID, die ihr in euren Windows Phone-Apps habt, verknüpft. Und er kann dann einfach die XAP-App, die XAP-Datei anklicken und diese Windows Phone-App wird installiert, wenn sie auch dasselbe Zertifikat hat und wenn die Publisher-ID übereinstimmt. Und jetzt habt ihr natürlich, das könnt ihr per E-Mail einfach ihm senden. Jetzt habt ihr natürlich den Nachteil, wenn ihr jetzt für jede neue App oder für Aktualisierung dem Benutzer immer eine E-Mail schicken müsst, ist es ziemlich hässlich. Sicherheitstechnisch ist es auch nicht so wirklich toll, weil wenn die E-Mail an jemand anders geht, kann er einfach das AETX auch auf seinem Phone installieren und die XAP-Datei auch. Deswegen empfiehlt Microsoft, ich gehe nochmal zurück, kann ich nicht, doch. Deswegen empfiehlt Microsoft auch eine Company Hub ab, zu erstellen. Ja. Das ist eine Applikation, eine ganz normale Windows Phone Applikation, die dann als Portal für euer Unternehmen dient und der Benutzer kann über diese Applikation alle weiteren XAP-Dateien runterladen, installieren, aktualisieren und so weiter. Das heißt, ihr liefert ihm per E-Mail eine AETX-Datei aus, um das Handy zu verbinden, eine XAP-Datei, welche diese Company Hub Applikation enthält und über die Company Hub Applikation kann er dann alles Weitere runterziehen. Und wo er das runterzieht, bestimmt dann ihr. Das heißt, ihr könnt irgendwo das im Unternehmen auf einem Server ablegen, damit das nur über WLAN oder so runterzieht. Oder ihr könnt es extern auf dem Server ablegen. Müsst ihr natürlich sicherheitstechnisch festlegen, dass niemand anders da dran kommt, um diese XAP-Dateien zu dekompilieren. Aber dann kann ich auf diese Art und Weise das Ganze umgehen. Und wenn man es mal durchgespielt hat, es waren jetzt doch ein paar Schritte, aber es ist eigentlich recht einfach. Kommen wir zum Fazit. Mit Windows Phone 8 lassen sich Business Apps wirklich entwickeln. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, MVVM, Validierung und so weiter. Was ich nicht erwähnt habe, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, oftmals will ich ja auch einen Chart sehen, ja, mit welchen Daten. Die Controls sind standardmäßig nicht in der Windows Phone 8 Umgebung drin, aber diverse Dritthersteller von Controls, ja, ich will keine Namen nennen, sonst vergesse ich vielleicht einen, die bieten Chart-Controls en masse an, wo ihr dann Graphen anzeigen könnt und diverse andere Sachen, die man auch in einer Business-Applikation erwartet. Deployment im Unternehmen mit Windows Phone 8 in wenigen Schritten möglich. Okay, 18 Uhr, Privatstand, wer morgen noch da ist, kann ein Handy gewinnen. Ansonsten ganz schnell, Slides und alles Weitere findet ihr hier. Per E-Mail könnt ihr mich kontaktieren, falls ihr Fragen habt oder per Twitter. Und ansonsten bin ich jetzt auch noch eine Weile hier. Wer morgen noch da ist, trifft mich morgen auch am Microsoft-Stand und die MVVM-Session gibt es nochmal morgen Abend. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt noch ein bisschen was Neues gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.